Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast. Folge 24. Franchise und Nachfolge. Mein Interview mit Sebastian Tamm. Ja, du kennst sicherlich Franchise-Systeme. Die großen Fast-Food-Ketten der Welt kommen den meisten Leuten da ja in den Sinn. Aber es gibt da ja auch Fitnessstudios etc. Und heute habe ich einen ausgewiesenen Experten für das Geschäftsmodell Franchise hier im Interview, den Sebastian Tamm. Und in dem Interview erklärt Sebastian uns, was genau man unter Franchise-System versteht, wo die Vorteile und Herausforderungen liegen und warum das Franchising vielleicht ein vorteilhaftes Zwischending zwischen angestellt sein und solo-selbstständig sein kann. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wir sind immerhin im Nachfolgeschmiede-Podcast, in welcher Situation sich da die Baby-Boomer-Unternehmer in den Franchise-Systemen befinden und wie das System Franchise-Nachfolge versucht zu meistern und welche Chancen es da gibt. Ich finde, der Sebastian ist voll im Thema, super energiegeladen, von daher möchte ich gar nicht so viel vorweg quatschen. Viel Freude bei meinem Interview mit Sebastian Tamm. Lieber Sebastian, schön, dass du heute da bist im Nachfolgeschmiede-Podcast. Du bist Experte für Franchise, Franchise-Aufbau und hast in deiner Berufserfahrung sicherlich da noch ein paar andere spannende Geschichten erlebt. Magst du dich einmal selber vorstellen, damit unsere Hörer wissen, was macht Sebastian Tamm?
Ja, sehr gerne. Schön, dass ich hier sein darf. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Sebastian Tamm. Ich bin 39 Jahre alt, gebürtiger Ostwestfale, jetzt seit Jahren Wahlkölner, Familienvater von zwei Kindern und passionierter Dauerläufer und seit etwa 15 Jahren im Bereich des Filial- und Franchise-Systems unterwegs. Teilweise inhabergeführte Filialsysteme, teilweise eben im Franchising. Habe ein eigenes Franchise-System aufgebaut und das von einer Größe von wenigen Standorten auf über 25 Standorte dann gebracht und schon diverse andere Systeme einfach auch im Aufbau begleitet oder bei der Weiterentwicklung, weil es gibt klassischerweise im Franchising nicht nur die eine Wachstumsstufe, sondern immer wieder so Entwicklungsstufen, wo man sagt, jetzt müssen wir uns neu aufstellen und da bin ich auch immer Sparringspartner oder Mitumsetzer, um das Ganze dann auch in die gewisse Richtung zu treiben.
Also das heißt, du begleitest Leute, wenn sie sagen, ich möchte aus meinem normalen Business ein Franchise aufbauen.
Genau, richtig. Okay, und gut. Da ist gerade auch am Anfang natürlich viel die Frage, eignet sich mein Geschäft überhaupt dafür? Also das ist die Frage, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme. Geht das mit meinem Geschäft überhaupt? Weil natürlich ist der Markt geprägt von den großen Playern und damit suggeriert man oder verbindet man dann auch eine gewisse Art der Unternehmenskultur und sogar Branchenschwerpunkte. Und deshalb überlegen viele noch überhaupt, passt es überhaupt für mich? Und das ist für mich der erste Anknüpfungspunkt, einfach da Klarheit zu schaffen, ob das überhaupt eine Perspektive ist und wenn ja, welche Art von Franchise- oder Lizenzsystem da in Frage kommt.
Okay, das heißt, es gibt nicht nur das eine Franchise-System, sondern auch da gibt es verschiedene Spielarten. Na gut, können wir nachher mal drüber sprechen. Ja, Franchise tatsächlich, ich verbinde das sehr stark mit Fast Food und Coffee-to-Go-Bechern, die man natürlich an allen Autobahnraststätten der Welt so findet. Aber du bist ja selber auch, du hast gesagt, gerade schon erzählt, du hast ein Franchise-System aufgebaut selber. Was war das für ein System? Das war ja wahrscheinlich nicht eine Burgerbude.
Nein, genau. Das war im Bereich der Freizeitdienstleistung, also im Bereich der Escape Rooms, Deutschlands größter Escape Room-Anbieter. Und damit auch für das Franchising eine komplett andere Richtung direkt. Und das wäre deshalb auch ein super gutes Beispiel, in welche Richtung es gehen kann. Und dieser klassische Weg der Systemgastronomie oder auch im Bereich der Fitness, in dem das Thema Franchising auch noch sehr verbreitet ist, sind natürlich immer sehr, sehr transparent und für viele ersichtlich. Aber im Grunde, genau wie du es richtig gesagt hast, gibt es viele, viele verschiedene Spielformen und dementsprechend passt es in irgendeiner Form eigentlich für jede Branche in irgendeiner Form. Es ist immer die Frage, welche Art, welcher Umfang, und da gibt es dann eben die Spielformen Franchise oder Lizenz oder hybride Formen auch zwischen inhabergeführtem System und Franchise. Aber irgendwie geht es immer, man muss nur die Spielform richtig verstehen, aber das zeigt eben schon allein mein Beispiel, in welche Branchen es gehen kann.
Okay. Was ist denn jetzt, du hast gerade gesagt, Franchise, hybride Form, was genau ist denn für dich das klassische Franchise und was ist für dich ein hybrides System?
Ja, also natürlich gibt es so die klassische Definition, wenn man da Franchising googelt und bei Wikipedia oder so, dann bekommt man irgendwas in Richtung ein Vertriebssystem, in dem ein Franchisegeber ein erprobtes Geschäftsmodell einem Franchisenehmer zur Verfügung stellt und dafür eine Gebühr erhält. So, das ist so das ganz Klassische. Greift aber aus meiner Sicht viel zu kurz, weil für mich es eine Spielform ist eines gemeinsam erreichten man mehr.
Ja.
Das ist für mich das Fundament von allem. Der Begriff Franchise ist eine Vertragsform, die das als Ausprägung realisiert. Ein Lizenzmodell beispielsweise, man sagt auch, das ist so ein Franchise-Light-Modell, hat deutlich weniger Ansprüche als das Franchising, verfolgt aber den gleichen Hintergrund. Eine Einkaufsgemeinschaft ist im Grunde auch ein Lizenzleit, sage ich mal, weil man auch dort seine Kräfte bündelt, schreibt nur dann Einkaufsgemeinschaft oder Verband drüber. Und selbst ein Konzern, in dem ich eine Zentrale habe, aus der gewisse Dienstleistungen erbracht werden und ich habe dezentrale Standorte, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Da schreibe ich nur andere Formen des Vertrags drüber und die hybriden Formen kommen halt in der Realität oft vor, wo man sagt, man hat aus der Franchise-Zentrale heraus auch Standorte, die man betreibt, also quasi Inhaber geführt und andere Standorte sind eben Franchise-Standorte und so ergeben sich Mischformen, die aber, wenn man wirklich sich auf die Basis zurückzieht, alle das gleiche Fundament haben sollten. Ich sage bewusst haben sollten, weil das ist für mich so der Kern des Franchising.
Ja, das ist natürlich jetzt ganz, ganz cool. Das ist ja, wenn man so will, eine Art vertraglich und organisatorisch geregelte Partnerschaft, die man da eingeht. Also das heißt...
Auf jeden Fall.
Ne? Ja, das ist ganz spannend. Also diesen Zusammenarbeitsaspekt, also hatte ich so noch nicht gesehen. Also für mich war klar, es gibt irgendwo eine Zentrale und es ist ganz viel vertraglich geregelt und es ist auch geregelt, keine Ahnung, wie viel Gramm Pommes in der Tüte sein müssen und wie oft die Toiletten gereinigt werden sollen. Keine Ahnung, kommen wir nachher vielleicht nochmal aufs Handbuch, was da so drinstehen sollte. Aber den Ansatz, den du gerade schilderst, dass es eigentlich eine Art von Bündelung von Kräften ist und Nutzen von Synergien ist total logisch und total einleuchtend.
Und gerade da ist für mich der Mensch halt immer dahinter das Wichtige. Also das, was du gerade sagst, ich muss mich damit beschäftigen, welche Individuen ich da als Franchise-Partner, ich finde eben das Wort Franchise-Partner besser als Franchise-Nehmer, deswegen habe ich es in meinem Sprachgebrauch übernommen, welche ich da mir gegenüber habe, weil das sind ja auch Selbstständige, das sind Unternehmer, die wollen sich in irgendeiner Form selbst verwirklichen und wenn ich die zu sehr auch in ein Korsett dränge und sage, du darfst jetzt aber hier auch gar nichts mehr machen, dann weiß ich nicht, ob der Match dann halt so gut ist. Deswegen muss ich das immer betrachten, wen habe ich da auf der anderen Seite.
Ja, also ich habe mal jemanden, einen Franchise-Partner kennengelernt, der war Geschäftsführer eines Franchise-nehmenden Betriebes. Da ging es um Sanierung von feuchten Kellerwänden und sowas. Okay. Also eigentlich, ja, irgendwo Baugewerbe, Bautenschutz, was auch immer. Also, und da hat mir imponiert, der stand da voll dahinter. Also der war so, der brannte so für dieses Franchise-System und ich habe ihn dann irgendwo, weil ich dann eine Anfrage hatte, auch mal weiterempfohlen und habe dann mitbekommen, wie super strukturiert bei denen der ganze Angebotsprozess, die Kundenberatung bis nachher zu Einholung von Testimonial und Feedback, wo ich gesagt habe, wow, was haben die ein geiles System aufgebaut, wo sich der einzelne Partner, wenn er sich an dieses System hält, hat er alles, wo Leute 15, 20 Jahre für strampeln müssen, bis sie das so aufgebaut haben. Also irgendwo schon auch ein Mehrwert. Und mich hat damals bei diesem Menschen, den ich da kennengelernt habe, beeindruckt, wie toll der dahinter stand. Also als wäre das sein eigenes Baby. Das fand ich richtig krass, diese Identifikation damit.
Ja, wenn das so funktionieren kann. Also ich für mich können da, das hängt natürlich auch dort am Menschen, aber der Vorteil in solchen Franchise-Systemen ist eben, dass vielerseits diese Pain-Punkte, die mit dem Geschäftsaufbau oder einer Solo-Selbstständigkeit zusammenhängen, oftmals von der Zentrale erfüllt werden können und bewusst der Partner sich auf sein Geschäft konzentrieren kann. Und vielleicht ist genau seine Stärke das Vertriebliche, das Ganze nach außen zu treiben, so ein Brand Ambassador zu sein. Und natürlich ist das vielleicht weniger vereinbar mit ganz, ganz, ganz klassischen Funktionen. Ich sag mal im Detail des Controllings oder so, die ja ganz gerne immer eine Franchise-Zentrale übernimmt. Sagen Zahlenvergleich, wir stellen Dashboard zur Verfügung. Und dadurch kann ich natürlich deutlich mehr in diese Richtung gehen, auch nach bestimmten Charakteren zu suchen, die genau diese Rolle erfüllen. Ich brauche gar nicht mehr den Generalisten, sondern ich brauche vielleicht doch einen Experten im Bereich Kommunikation, Führung, Menschenkenntnis, so ein Menschenfänger, sage ich mal.
Ja.
Und diese Art der Menschen sind vielleicht oftmals weniger zahlenaffin, sage ich jetzt mal, Hypothese, kann jedenfalls sein. Und dadurch kann ich natürlich da ein bisschen bessere Leute auch in der Richtung finden.
Okay, gespannt. Gibt es da, ich meine, es gibt ja da auch Verbände in Deutschland. Gibt es irgendwie Zahlen, über wie viel Umsatz oder Beschäftigte redet man in so Franchise-Systemen in Deutschland?
Also in Deutschland, wir haben ungefähr 3,5 Millionen Unternehmen und haben etwa 190.000 Franchise-Betriebe davon. Also wir reden so irgendwie von 5,4-5,5% der Unternehmen, die wirklich als Franchise betrieben werden. Um das mal in Perspektive zu setzen, und natürlich ist die USA da immer so ein bisschen Vorreiter, da haben wir etwa 6 Millionen Unternehmen und etwa 800.000 Franchise-Betriebe. Also wir haben durchaus da eher eine Quote von 13,5%. Und das zeigt schon, welchen Stellenwert Franchise so ein bisschen in Deutschland einnimmt. Immer noch, und in der Dachregion würde ich sogar sagen, immer noch eine nachgelagerte, es ist immer noch unterrepräsentiert. Und selbst von den Franchise-Betrieben, die man kennt in Deutschland, sind ja auch viele US-amerikanisch geprägt einfach.
Ja.
Also das ist auch hier rüber geschwappt.
Wenn die rübergekommen sind, ja.
Man sagt nochmal, davon sind etwa so 20-25% US geprägt nochmal oder im Ursprung. Und zeigt eben, dass es noch in der Gesellschaft nicht ganz angekommen ist. Das ist immer so ein bisschen eine meiner Visionen, das auch noch bekannter zu machen, weil wir ja schon sehen und das als Funktion haben zwischen Angestelltentum, kompletter Solo-Selbstständigkeit mit allen Risiken, zwischendurch.
Ja.
Und den als so etwas wahrzunehmen, wo ich sage, ich habe Leitplanken, aber ich kann mich trotzdem als Unternehmer oder Selbstständiger da in dieses Terrain reinwagen, das wird einfach noch nicht wahrgenommen. Ist noch vielen nicht bekannt, was das überhaupt heißt, was das repräsentieren kann, welche Möglichkeiten bestehen.
Wo liegen die Ursachen? Also wie erklärst du, dass das so unterrepräsentiert ist? Weil ich stelle mir gerade vor, also ich habe gestern gehört, ein Handwerksbetrieb hier in der Nähe ist in die Insolvenz gegangen. So wie ich den aus der Entfernung beobachtet habe, glaube ich, war das ein guter Handwerker, aber dem hätte es wahrscheinlich gut getan, wenn er eine Zentrale gehabt hat, die ihm mal auf gewisse Kennzahlen, Abrechnungsstand, Forderungsmanagement, was irgendwas hingewiesen hätte. Und das glaube ich auch kein Einzelfall. Aber also eigentlich, glaube ich, kann es schon Vorteile haben. Aber wie erklärst du das? Oder sind wir Deutschen einfach dazu, weiß nicht, zu spießig? Wollen wir unser Wissen nicht teilen? Oder womit erklärst du das?
Ganz, glaube ich, auf den letzten Nenner kann ich es auch nicht bringen, aber genau wie du gerade eine Hypothese genannt hast, so würde ich es auch sagen. Es hat einen kulturellen Aspekt, weil in so einem Franchise Gemeinschaft, alles teilen, auch über Zahlen sprechen, das ist nicht des deutschen Ursprungs vielleicht. Ich hab letztens einen lustigen Spruch gehört, irgendwie beim Geld hört die Freundschaft auf, und dann meinte einer, bei Geld müsste eigentlich die Freundschaft anfangen, darüber zu sprechen und das zu teilen. Das zweite ist aber auch dann einfach die starke Marktmacht dieser extrem dominanten Systeme. Ne? Ja. Das goldene M einfach, das da einfach so ein Vorreiter ist, und die anderen, die in der Systemgastronomie da viel bewirkt haben. Und viele der deutschen großen Player auch wirklich. Also ich rede da über Mrs. Sporty, Body Street, vom Fach gar nicht so bekannt sind oder deren Erfolgsstories, dass das Franchises sind, gar nicht so bekannt sind und da einfach noch viel Aufholarbeit passieren muss und vielen aber die Mechanismen einfach nicht bewusst sind. So, vielerseits eben dieses Leitbild, oh, da habe ich überhaupt keine Freiheit mehr, dann wird mir der Haarschnitt vorgeschrieben, so ungefähr. Das hat nichts mit unternehmerischer Freiheit zu tun. Dabei gibt es da eben genau von Hard-Franchise über Soft-Franchise über verschiedene Leistungsspektren ganz viele tolle Spielformen, denen ich das Ganze abwickeln kann. Unwissenheit, also da ist noch viel einfach Aufklärungsarbeit zu tun, bei der ich gerne auch immer mich beteilige, aber es ist ein peu à peu ein Prozess, wenngleich es auch in Deutschland wachsend ist. Also es ist ein wachsender Markt, man sieht es an den Anteilen, dass entgegen der aktuellen Entwicklung, die sich teilweise in der Wirtschaft widerspiegeln, da ein Wachstum stattfindet. Das ist cool, das ist schön, das freut mich, aber es braucht Zeit, glaube ich.
Ja. Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt mich mit dem Gedanken anfreunde, okay, ich mache hier was, das funktioniert bei mir im Laden ganz cool, ich möchte das aber noch in die Fläche tragen, weil ich eine tolle Dienstleistung, ein tolles Produkt habe. Was sind denn so die Eckpunkte, die ich dabei bedenken muss, wenn ich überlege, mein Geschäftsmodell zu einem Franchise zu machen?
Am Anfang, sag ich immer, muss das Franchise-Konzept stehen. Das heißt, das ist etwas, was mir sagt, welche Art von Franchise ich sein will. Diese Spielform, die es gibt, führen natürlich auch wie klassischerweise im Supermarkt vor dem Joghurtregal zu der Auswahlmöglichkeit. Und da sage ich am Anfang klar zu sagen, welche Leistungen möchte ich denn zentralseitig erbringen für die Franchise-Partner? Wo liegen die Verantwortlichkeiten vom Franchise-Partner, von der Zentrale? Wo möchte ich auch bewusst keine Leistungen erbringen? Und wie profitabel sind die Standorte? Welche Gebühren möchte ich denen auferlegen? Wie rechnet sich das für die Standorte? Wie rechnet sich das für die Zentrale in unterschiedlichen Expansions- und Erfolgsszenarien? Und was für einen Charakter soll das Ganze haben? Also das ist für mich also so zweigeteilt. Einerseits das Zahlenbasierte. Aber wenn ich so ein Franchise-Konzept erstelle zusammen mit meinen Kunden, dann ist die erste Seite immer ein Prosa-Text. Und da sage ich, da lest bitte drüber. Findet ihr euch da wieder? Ist da euer Herz, sage ich mal, des Geschäfts? Das möchtet ihr tun, diese Vision möchtet ihr verkörpern, weil Vision ist etwas, das ganz wichtig ist. Ich habe da, muss mir vorstellen, da kommen Leute, die nehmen teilweise ihr Erspartes, die setzen wirklich ihre Existenz in diese Marke und die wollen eine Perspektive haben. Die Zahlen müssen stimmen. Keine Frage. Das muss eine ordentliche Profitabilität sein, das muss erfolgreich sein. Das ist ein No-Brainer, sage ich mal. Aber das reicht nicht aus meiner Sicht, sondern es muss auch eine Perspektive herrschen, wo soll es denn hingehen? Auch für die individuellen Personen ist für mich vorgesehen, dass ich mal mehrere Standorte habe. Wie kann ich mich entwickeln in diesem System? Welche Freiräume sind mir gegeben? Also das sind zwei wichtige Aspekte, Zahlen und Charaktervision. Und am Ende, das wird leider auch oft vergessen, brauche ich jemanden, der es macht und verantwortet. Es ist nicht, wie man vielleicht denkt, und das bekomme ich immer wieder auch gespiegelt, von Kunden, die vielleicht schon 2, 3 Filialen haben. Wir machen jetzt Franchise, dann machen wir halt aus 3 15. Und dann sage ich, in der Theorie von der Anzahl der Standorte stimmt das. Aber daneben baut ihr ein eigenes Geschäftsmodell auf, das heißt Franchising. Und das braucht eigene Kräfte, das braucht auch ganz andere Fähigkeiten. Denn da stehen Menschen überall dahinter, die wollen, mit denen will kommuniziert werden, die wollen aufgefangen werden, die wollen zu Hause bekommen als Community. Und das muss verdeutlicht werden. Da kommt, ehrlicherweise ist das eine Herausforderung, das freue ich mich hier teilen zu können, bei der viele scheitern, die sagen, ich habe doch formell alles erfüllt, ich habe doch einen Franchise-Vertrag, ich habe doch ein Handbuch, ich habe doch ein Geschäftsmodell, was BWA laut Jahren schwarz, jetzt kann ich doch einfach loslaufen und sagen, bitte bedenkt, dass ihr euch darum kümmern müsst. Ihr müsst auch in das Franchising Herzblut reinstecken und Kapazitäten reinstecken, damit es langfristig erfolgreich wird. Dann kann es ein krasser Erfolgscase sein. Es kann krass skalieren. Aber es muss auch diese Basis geschaffen werden, dass es ein eigenes Geschäftsmodell ist.
Also es ist quasi kein Automatismus, dass es erfolgreich funktioniert, sondern du brauchst sowohl bei dem, der das System aufbaut, der muss Energie reinstecken, auch ganz logisch. Und natürlich auf der Seite des Franchise-Partners, der muss halt auch gewisse Dinge mitbringen, damit es nachher für ihn auch auf Dauer Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall. Also der muss natürlich ein gewisses finanzielles Commitment mitbringen und der muss aber auch eine Motivation haben. Ich maße mir an, weil ich schon mit vielen, vielen Franchise-Interessenten gesprochen habe, so innerhalb von 10 bis 15 Minuten zu erkennen in einem Telefonat, ob Menschen passen oder nicht, weil ich sehr schnell raushören kann mit so ein paar Signalfragen, wie die ticken, was die zum Geschäftsmodell gebracht hat, mit welchem Elan die da rangehen oder ob die nur nach irgendwas suchen, um sich irgendwie selbstständig zu machen, weil das in der Regel nicht reicht. Mhm. Weil ich dann immer gerne sage, also wenn man einfach nur sich den Schlüssel umdreht und wird schon laufen, dann würde ich als Franchise-Geber sagen, ganz ehrlich, dann könnten wir es auch selbst machen, wenn es einfach so funktionieren würde. Tut es aber anscheinend nicht, beziehungsweise das Potenzial ist deutlich höher, wenn sich jemand vor Ort drum kümmert. Dementsprechend brauchen wir auch jemanden, der sich vor Ort drum kümmert. Das ist genau deine Aufgabe.
Ja, das ist also für mich total logisch, aber irgendwie ich zumindest habe mir da noch nie so im Detail die Gedanken drüber gemacht. Also weil man, ja, ich es bisher immer nur von außen gesehen habe. Ja, und jetzt sind wir hier im Nachfolgeschmiede-Podcast und du hattest bei der Kontaktaufnahme und in dem Vorgespräch gesagt, ja, das Thema Nachfolge ist auch in Franchise-Systemen gerade ein Thema. Also gibt es da auch so viele Leute, die in Rente gehen wollen oder sind das normale Betriebe, die das Franchise als ich sag mal, Exit-Möglichkeit suchen? Wie schätzt du das ein?
Da gibt es so zwei Seiten, die aktuell auftreten. Auf der einen Seite, in der Tat, hast du recht, gibt es etablierte Geschäftsmodelle im Franchising, die Nachfolger suchen. Das sind diejenigen, die jetzt schon seit 20, 30 Jahren am Markt sind. Da findet gerade so eine Wechselwirkung statt. Die Herausforderungen, die sich denen stellen, sind ein bisschen anderer Natur, als man es vielleicht klassischerweise im Nachfolgemanagement kennt. Denn man muss sich vorstellen, ein gut gemachtes Franchise-System hat ein Zielprofil für einen Franchise-Nehmer. Da ist es ein bestimmter Charakter mit bestimmten Fähigkeiten und auch einem speziellen finanziellen Background. Gehen wir einfach ein Beispiel und sagen, wenn ich eine Filiale eröffnen will, muss ich 250.000 Euro mitbringen. Gehe auch von einer Eigenkapitalquote von 30% aus, dann bin ich bei 75.000 Euro, die ich irgendwie mitbringen muss.
Ja.
Wenn ich dazu jetzt passende Charakterprofile finde, dann sage ich, das kann jemand, der ein paar Jahre im Angestelltenverhältnis das erwirtschaftet hat, das kann jemand sein, der vielleicht eine erste Selbstständigkeit hat, das könnte auch jemand sein, der geerbt hat sogar, ein breites Spektrum irgendwie an Möglichkeiten da. Jetzt läuft dieser besagte Betrieb, und das ist keine unrealistische Geschichte, und macht einen Jahresumsatz von 1 Million Euro und hat eine Rendite, einen Ertrag von 15%, unheimlich 150.000 Euro, wenn ich da so ein bisschen Kapitalzins abhängig eine Ertragswertmethode anwende, komme ich schnell auf 1,5 Millionen Wert, die das Geschäft jetzt hat. Wenn das jetzt übergeben werden soll, brauche ich ganz andere finanzielle Backgrounds und das ist mit ganz anderen Charakteren wieder verbunden. Und das ist im Moment wirklich eine Herausforderung und spannend, weil beispielsweise einige Systeme sagen, wenn du bei uns bist, machst du nur unser Geschäftsmodell. Deine Entwicklung ist eine zweite Filiale zu machen. Und du sollst da wirklich drinstehen und machen und operativ. Du sollst keinen Filialleiter einstellen, du bist der Filialleiter. Jetzt ist das für jemanden, der 75.000 einbringt, denkbar. Für jemanden, der aber 500.000 an Eigenkapital irgendwie einbringen möchte und kann, unwahrscheinlicher, dass der da jetzt vielleicht noch Bock drauf hat.
Der wird auf seinem Weg, das Geld zu erwirtschaften, irgendwie auch schon mal gelernt haben, dass er delegieren muss, Verantwortung abgeben muss, hochskalieren kann, keine Ahnung, ja.
Und in dem Moment muss ich ein Franchise-System entwickeln, weil ich auf einmal auch diesen Charakteren eine Heimat bieten muss und sagen muss, ja, wir haben jetzt doch eine andere Spielform auch im System, die wir zulassen, um dieses Nachfolgemanagement zu regeln. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ich einen ganz neuen Strang an Leistungen vielleicht auch erbringen muss. Also vielleicht auch muss ich jetzt aus dem Franchise heraus Leistungen bringen, die heißen unternehmerische Entwicklung. Eine E-Academy muss ich auf einmal aufbauen, weil die Leute sagen, oh krass, wenn ich jetzt Teil des Systems werde, dann habe ich nicht nur eine weitere Baustein irgendwie in meiner Karriere, sondern habe auch so eine Art Mastermind und habe gleichgesinnte Unternehmer irgendwie, mit denen ich mich austausche und an denen ich wachsen kann. Das ist für mich auch nochmal ein Argument, da jetzt beizutreten, anstatt irgendeinem anderen Kreis beizutreten, der da irgendwo.
Ja. Ja, gut, klar, die haben natürlich, wenn du jetzt sagst, da ist jemand, der übernimmt eine, zwei, drei Filialen, der kommt mit einem gewissen finanziellen Background, wenn er den hat, ist okay. Ja, aber der hat eine andere Herausforderung als der, der vorher selber noch an der Fritteuse gestanden hat, ne? Oder selber noch Rückenkurse gegeben hat oder was auch immer. Ne? Das ist klar, da bist du dann beim Thema, wie entwickle ich mich als Führungskraft, wie schaffe ich Systeme, also die Details, die vielleicht nicht im Handbuch geregelt sind, wie organisiere ich das, wie stelle ich die richtigen Mitarbeiter ein, also all das, was normale Unternehmer ja auch machen. Ne? Ja, das ist natürlich schon eine spannende Herausforderung. Fällt mir gerade so ein, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche da eine sechsstellige Summe, um irgendwie sowas zu übernehmen, die ich vielleicht nicht komplett selber habe, sondern vielleicht auch noch fremdfinanzieren muss. Ich muss ja dann im Prinzip auch meinem Banker erstmal erklären, wie er die zwei Drittel des Geldes irgendwann wiederbekommt. Ne? Also auch der muss ja das Franchise-System verstehen und da drin den Return on Investment sehen, weil sonst kriege ich auch kein Fremdkapital.
Auf jeden Fall. Wenngleich das mich gedanklich direkt zu diesem zweiten Aspekt der Nachfolge bringt. Weil das ist wieder ein krasser Vorteil und auch ein Grund, weshalb das Thema Verfranchisung eines Unternehmens in Planung einer Nachfolge mega viel Sinn machen kann. Nehmen wir mal als Beispiel, um es mal konkret zu machen, einen Anbieter von im Einzelhandel von Sportequipment und Sportgerätschaft. Und da haben wir einen Laden, der ist eigenständig, macht das schon seit Jahren und wir haben einen, der ist im System. Und nehmen wir einfach mal an, beide seien gleich erfolgreich, weil sie seit Jahren etabliert sind. Beide suchen jetzt eine Nachfolge. Dann ist es für diesen eigenständigen Laden in der Regel deutlich schwieriger, weil er sich noch nicht Gedanken gemacht hat über die Systematisierung der Prozesse. Viel Wissen ist in den Köpfen. Viel hängt vielleicht auch an ihm oder ihr. Die geschäftliche Beziehung, Rahmenverträge hängen an dieser Person. Es ist nichts dokumentiert. Es gibt kein Branding. Und als Investor oder Nachfolger komme ich da rein und sage jetzt, was, wenn der ausfällt? Was ist, wenn das passiert? Und was ist, wie, also der Prozess, da bin ich involviert, da muss ich den ja verstehen und es ist nicht dokumentiert und so weiter und so fort. Das macht es schwierig. Wenn ich jetzt im Franchise das mal darlege, dann habe ich da in der Regel, und das ist kein Automatismus, Franchise und dann läuft das so, sondern wenn es gut gemacht ist, habe ich einen Prozess, wie die Prozesse laufen, habe ich ein Handbuch, habe ich im Alltag Tools, habe ich Prozesse, um die Prozesse zu pflegen. Also ich weiß, wann ein Prozess überarbeitet werden muss, weil wenn ich zum Beispiel über Arbeitsverträge spreche, dann ist so ein guter Rhythmus, jährlich einmal reinzugucken, weil sich gesetzlich was geändert hat. So, dann aktualisiere ich das. Wenn ich über Dornopolitik oder Rückgaberechte spreche, ja, reicht es auch, wenn ich irgendwie in 2 Jahren mir das mal angucke und sage, jetzt, ne, also wird schon passen. Aber da habe ich ja jetzt auf einmal eine einheitliche Brand, einheitliche Prozesse, vieles, was vielleicht über die Zentrale abgedeckt werden kann und ein Investor sagt, super, also wenn das ausfällt, dann kann der andere Mitarbeiter das hier übernehmen. Und hier bin ich überhaupt nicht involviert. Also ich muss den Prozess gar nicht im Detail verstehen, weil der ist ja da dokumentiert. Das hilft, Verantwortung abzugeben. Ganz früh. Ich habe gerade wieder ein Interview gesehen mit einem ganz neuen aufstrebenden Franchise-System, die nennt sich Kaspar Schmauser. Der Philipp Selzler hat da ein Interview gegeben, der Gründer, der sagt, wir können ganz früh jungen Mitarbeitenden die Verantwortung für mehrere Filialen geben. Die führen die leiten die. Weil die Tools haben, weil die Prozesse haben, weil die das können. Und wir sehr stark auf den Mensch achten können, auf deren Motivation und deren Fähigkeiten unterstützen wir einfach von vielen Seiten. Und so eine Struktur macht natürlich für einen Nachfolger mega viel Sinn. Zu sagen, wow, das funktioniert. Ich kann das in Anführungsstrichen einfach weiterführen. Und dementsprechend macht es auch für einen, der nach einer Nachfolge sucht, mega viel Sinn, weil ich ja sogar innerhalb des Netzwerks vielleicht einen Nachfolger finde. Also ist jemand, der macht halt einen Laden 40 Kilometer entfernt schon und sagt, ey, willst du nicht dich erweitern und meinen Laden mit dazunehmen? Weil funktioniert ja genau wie deiner.
Genau, der kennt das System, der weiß, wie die Spielregeln sind, der weiß auch, welche Rendite er erwarten kann. Ja, perfekt.
Also das ist wirklich super eigentlich und deswegen macht das einfach extrem viel
Sinn. Ja, klingt total logisch. Dadurch, dass halt Prozesse und Abläufe und Zuständigkeiten irgendwo systematisiert und dokumentiert sind, hast du also viele Herausforderungen, die man bei einer normalen Nachfolge hat, eigentlich schon ja systematisch erschlagen. Ne? Und
genau.
Das Geschäftsmodell ist klar, die Brand ist klar, also viele Dinge, die du dir sonst individuell anguckst, ob das Unternehmen überhaupt übergabefähig ist. Ne? Gibt ja auch welche, die haben irgendwie Geschäftsmodell verschlafen und Prozesse gibt's nicht und wo du dann irgendwann die Frage stellst, ja, was willst du denn hier eigentlich übernehmen? Ne? Solche Fälle gibt's ja auch. Das hätte man natürlich, wenn es ein funktionierendes System ist, automatisch alles durch das System erledigt. Ja, das klingt total spannend. Wenn ich jetzt nochmal auf die, nennen wir es mal, Senior-Unternehmer-Seite gucke, wenn der jetzt sagt, okay, komm, das, was ich jetzt hier im Kopf habe, das, was ich über 20 Jahre aufgebaut habe, das will ich mal irgendwie so systematisieren, dass andere das weiter wachsen lassen können. Wie lange braucht man denn, wenn ich jetzt sage, ich will aus meinem Geschäftsmodell ein Franchise machen oder zumindest Franchise outsourcen oder was auch immer?
Kommt ein bisschen drauf an, wie viel ich schon im Voraus gemacht habe. Aber ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, dass man nicht viel gemacht hat, dass wenig dokumentiert ist und ein bisschen bei Null anfangen. Dann habe ich gerne so einen Prozess von 6 Monaten, wo man sagt, in denen kann man das ganze Franchise fähig machen, weil man einmal bestimmt am Anfang, ich male immer gerne so ein Haus auf und sage, wenn wir jetzt morgen davon eine Filiale in einer im ganz anderen Ort aufbauen würden, wo würde es in das Haus reinregnen? Wo sind die Lücken in den Prozessen? Wo würde was wirklich gegen die Wand laufen? Das zu strukturieren, zu systematisieren, zu dokumentieren, das ist ganz wichtig. Das braucht schon seine Zeit. Da muss man die Mitarbeitenden mitnehmen oder sollte man mitnehmen. Eine der effektivsten Varianten, um Prozesse zu dokumentieren, ist aktuell Mitarbeitende Handyvideos drehen zu lassen, selbst von den Prozessen, die mitzunehmen. Das ist authentisch, das ist vielleicht nicht hochprofessionell, aber wirkt und lässt die am Prozess mitwirken. Also da auch die Mitarbeitenden nutzen, weil ja auch viel das Wissen in den Köpfen ist.
Ja.
Und da die Leute eben mitzunehmen und zu sagen, ey, wir wollen auch euer Wissen mit aufnehmen und natürlich das Wissen des Geschäftsführers, also viel Dokumentationsarbeit ist so einer der größten Schritte. Und Geschäftsmodell rund machen, wenn ich sage, an manchen Stellen, das ist noch nicht skalierbar, sondern muss ich erst noch eine andere Richtung einschlagen. Erster wichtiger Schritt. Zweitens sind dann die Formalitäten, also ja, einen Franchise-Vertrag zu definieren und das Handbuch, und ich trenne das Handbuch von diesem ersten Schritt so ein bisschen, weil Handbuch ist für mich auch stark Formalität, vorher aber was anderes als die Prozesse rund zu machen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten den letzten Kaffee. Und natürlich kannst du im Handbuch schreiben, dass bestimmte Backwaren so und so lange im Ofen sein müssen und das wird alles niedergeschrieben und das ist auf dem iPad und so weiter. Und trotzdem wurde es verschlafen. Also haben wir eine gebrandete Eieruhr, die mit Magnet da festgemacht ist, gemacht und die läuft. Das ist jetzt irgendwie im Handbuch schwierig, aber funktioniert.
Ja.
Anderes Beispiel ist, wir haben ein Eis-Franchise, die sehr, sehr gut tracken, wie die Warenbestände sind bei den Standorten. Das heißt, ich kann anhand von Mindestbeständen sofort eine Belieferung auslösen mit Sorte X und Y. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr im Handbuch definieren, wie jetzt die Warenwirtschaft abläuft, wann musst du bestellen, wie läuft automatisiert. Und dadurch gerät diese Rolle des Handbuchs für mich so ein bisschen in den Hintergrund, je besser ich in diesen Prozessen bin. Deswegen ist es für mich immer so der erste Schritt. Und dann diese beiden Formalitäten. Naja, und dann kommt als dritter natürlich Aufbau der Franchise-Organisation und zum Wachstum, und das gehört dann dazu, auch neue Partner finden. Also klar, mein eigenes Geschäft zu einem Franchise machen ist cool, aber der Aufwand rechnet sich in der Regel nicht. Also da kommt so ein bisschen auf die Komplexität an. Ich habe gerade ein Geschäftsmodell, die haben ein beratendes Geschäftsmodell, also ohne Filialen. Da sage ich, da kann es sich schon rechnen, wenn man 10 Franchise-Partner hat, den Aufwand zu betreiben, dann funktioniert das. Bei filialbasierten Geschäften sagt man in der Regel, 25 Filialen muss so das Ziel sein. Ab dann kann ich alle Geschäftsbereiche in der Professionalität auch abbilden aus der Franchise-Zentrale, die es benötigt. Und der Case wird vorher positiv. Aber dahin muss ich schon kommen, um wirklich langfristig auch erfolgreich zu machen.
Ja, aber ist ja jetzt auch mal toll, dass du das mit uns teilst, diese 25 Filialen. Also heißt, wenn ich diesen ganzen Aufwand mache, ich habe, egal was für eine Dienstleistung oder so, ich habe Idee, Franchise könnte was sein, da muss ich im Kopf haben, damit das Ganze für alle Beteiligten läuft, irgendwie muss ich 25 Standorte haben, weil sonst meine Zentrale ein großer Wasserkopf ist für viel zu wenig Umsatz und viel zu wenig Wertschöpfung.
Wenn ich filialbasiert bin, dann muss ich das so sagen. Weil dieses ganze Thema Filialkonzept, Warenwirtschaft, hat halt einen Rattenschwanz. Bei diesem anderen Beispiel, wo ich sage, Beratungsdienstleistung, keine Filiale, viel Wissen, was dokumentiert werden muss, funktioniert das. Wir reden da gerade aktuell über einen Zielwert zwischen 7 und 10 Franchise-Partnern, die man irgendwie als ersten Schritt haben will. Und das funktioniert. Das wird funktionieren, weil da viele Sachen einfach wegfallen. Aber ja, filialbasiert ist das schon so eine Kenngröße.
Gibt es da irgendeine Art Gebietsschutz, den man da mit reinnimmt? Dass man sich, also bei den Filialen ist ja relativ einfach, da kann ich irgendwie vielleicht Standorte vorgeben, aber jetzt bei einer Dienstleistung stelle ich mir das schwierig vor, wenn ich jetzt verschiedene Franchise-Partner habe, die unter Umständen miteinander konkurrieren um den Kunden. Das ist ja eigentlich auch dämlich.
Sollte nicht passieren, funktioniert aber in der Regel dann doch ganz gut über die Postleitzahlengebiete. Also, weil auch da ist ein B2B-Kunde, der hat seinen Hauptsitz in Hannover, dann ist der Hannoveraner Franchise-Partner zuständig und nicht der in München.
So, also heißt, wenn der auf der Webseite guckt, wer ist mein Ansprechpartner, dann kommt er automatisch zu dem in Hannover.
Genau. Es gibt dann auch solche Fälle, da trifft der Münchner Franchise-Partner auf einer Messe eine Firma aus Hannover. Normalerweise ist das dann intern über ein Provisionsmodell geregelt. Sagen wir, aus deinem Gebiet und du hast den jetzt, sonst hätte ich den gar nicht gehabt, weil den kannte ich gar nicht. So kriege ich jetzt, ne, und er ist dir Nasenfaktor irgendwie, Nehmer, dann kriege ich...
Bevor der Kunde ganz abspringt, dann teilt man sich lieber die Provision. Ja, okay.
Genau. So wird es in der Regel gemacht. Es gibt auch, wenn wir über digitale Geschäftsmodelle sprechen, ein Modell, das krass gut machen, ist Baby One als Franchise. Wir haben ja ein starkes Online-Geschäft auch, was sonst dem Retail so ein bisschen konträr ist. Aber die haben ein ganz krasses, gutes Geo-Tracking und haben quasi jeden Standort dazu befähigt, auch zu versenden. Das heißt, wenn ich hier in Köln was bestelle bei Baby One auf der Website, bin ich mir sicher, dass es hier aus Godorf kommt. Und wenn die es nicht haben, dann kommt es so ungefähr aus der Nähe der nächsten geografischen Filiale. Aber dadurch kann die Filiale in Godorf auch sagen, wenn ich da hingehe und mir einen Kindersitz anschaue und sage, aber also ich würde, kann ich jetzt nicht mitnehmen, kann ich den hier online bestellen? Kann ich sagen, super gerne, bestell den super gerne online, weil es für dich ja das Beste und wir können es trotzdem zuordnen. Also mach es bitte, weil es so getrackt wird. Und dann ergibt sich richtig tolle Synergie.
Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Beispiel, weil das ist ja auch eine super Nachfolgestory. Also die Gründer von Baby One ist ja die Familie Weischer, die kommen hier bei mir aus der Nähe. Die haben auch tatsächlich irgendwann mal mit einem stationären Spielwarenladen angefangen. Und dann haben jetzt im Prinzip die Kinder das übernommen und weiter ausgebaut. Also es war schon, also auch da Nachfolge im Familienbetrieb hat bei denen ganz gut funktioniert.
Mega gut. Ich bin da mega Fan von denen. Ja. Also von deren Kultur und wie die das auch aufgezogen haben, in neue Generationen getrieben haben.
Ja, und das führt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Also ich weiß, dass über Baby One jetzt so aus der Entfernung, dass sie sich auch viel Gedanken über die passenden Mitarbeiter machen und auch die passenden Franchise-Nehmer. Was muss denn ein potenzieller Franchise-Nehmer oder Franchise-Partner mitbringen? Was muss das für eine Persönlichkeit sein? Was sind die Must-Haves und was ist Nice-to-Have?
Must-Have ist aus meiner Sicht die Motivation für das Geschäftsmodell, aus welcher Motivation heraus er sich dafür entscheidet, nicht nur aus Profitabilitätsgesichtspunkten, sondern wirklich, weil er das lebt. Also ganz wichtiger Faktor. Die zweite Fähigkeit ist aus meiner Sicht eine menschliche. Weil viele Fachkrafttätigkeiten kann die Zentrale gut abfedern, aber eine Art Menschenfänger, eine gute Führungskraft, die das Potenzial, Menschen auch lesen zu können und zu motivieren und mitzuziehen, einen positiven Vibe zu haben, ein positives Mindset zu haben, ganz wichtig, weil das strahlt direkt ins Team. Und das Dritte ist, sich bewusst zu sein, zwischen in Make-or-Buy-Entscheidungen, sich in ein System einfügen zu können, und das auch anzunehmen, beziehungsweise ich sage teilweise so gerne, dass die Zentrale richtig auszunutzen. Was immer die an Leistung bieten, wie so ein Staubsauger aufzusaugen und zu sagen, mache ich. Das hat aus meiner Erfahrung, die Franchise-Partner, die am erfolgreichsten waren, die haben das am besten verstanden. Die haben ein Vertrauensverhältnis zur Zentrale, sagen, pass auf, ein gutes Beispiel ist das Marketing immer. Marketing, ne, Social Ads und Google Ads und ne, großer Wust. Es gab Leute, die habe ich erlebt, die sagen, oh, wir wollen immer ein Dashboard haben, wollen genau sehen, was ihr da tut und ne, vertrauen euch da nicht so richtig. Und es gibt Leute, die sagen, pass auf, Sebastian, ihr macht das schon. Also die Ergebnisse, ich bin auch erfolgreich, die Ergebnisse sprechen für euch, ihr macht das schon und ich muss mich nicht mit beschäftigen. Ja. Ich will das auch gar nicht im Detail wissen. Ja, ich stelle vielleicht hier und da auch mal eine Rückfrage, aber ihr macht das schon. Das ist euer Bereich und dafür habe ich meinen Bereich. Und diese Abwägung ist aus meiner Sicht auch immer ein bisschen Erfahrung. Also gerade dieses Beispiel, erfahrene Marketingmanager akzeptieren in der Regel deutlich öfter diese Leistung aus einer Zentrale als Leute, die da wenig Berührungspunkte hatten. Weil die wissen, was für ein Aufwand dahinter steckt und was, wie viele aus der Zentrale dann wissen, das besser einzuordnen und können dann ganz schnell ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Sagen, okay, für den Beitrag im Monat macht ihr das, das, das und das und Website auch noch und Branding und wenn einer die Marke angreift, dann habt ihr dann ein Alarmsystem und legt Einspruch ein und ich muss mich nicht da mit dem Anwalt rum. Okay, take my money, bitte.
Ich bin froh, dass ich mich nicht selber kümmern muss, ja.
Ja, und dafür kann ich meine Stärken ausleben und hier vor Ort in der Filiale das Team motivieren, dabei sein, auch den Kundenkontakt suchen, weil ich da Bock drauf habe. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch gerne unter Menschen. Wenn ich in die Filiale gekommen bin und Freizeitdienstleistung ist immer ein geiler, positiver Vibe, einfach da drin zu stehen für einen Moment, das aufzusaugen und mit dem einen oder anderen einfach mal ins Gespräch zu kommen. Gar nicht irgendwie, um mehr Geschäft zu machen, sondern einfach, um in Kontakt zu kommen und am Ende des Tages sogar noch einen positiven Eindruck zu hinterlassen und sagen, boah, das ist auch ein persönlich geführtes Unternehmen. Wenn ich daran Spaß habe, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig einfach und kann sehr weit bringen.
Ja, also brauche ich irgendwie ein positives Mindset. Ich muss irgendwie schon eine Unternehmerpersönlichkeit sein. Führungskraft, Führungserfahrung schadet auch nicht. Menschen, Umgang mit Menschen, also so die und sich bei allem anderen dann ein bisschen aufs System verlassen, das wäre dann eine gute Kombination.
Ja, also bei der Führungserfahrung würde ich noch sagen, es muss nicht zwangsweise die Erfahrung sein, es muss das Mindset oder der Charakter dafür sein. Ich kann auch dort Sachen wieder schulen, aber ich muss so eine Offenheit haben dafür, für das Thema einfach. Also ich kann auch, wenn ich den Franchise-Partner onboarde, ihn dahin bringen und kann auch unerfahrene Partner dahin bringen. Das funktioniert schon. Aber es ist ein bisschen wie, ich kenne das immer von den Navy SEALs, wenn die ihre Top-Leute rekrutieren, dann haben die immer so eine Kategorie Skill und Trust. Mhm. Und dann sagen die immer, sie nehmen lieber jemanden mit Medium Skill, aber Full Trust, also der voll in der Einstellung ist. Und die sagen, da können wir ihn entwickeln, als wenn wir jemanden Medium Trust, aber Full Skill haben. Ja. Und genauso ist es beim Franchising eigentlich auch.
Ja, cool. Ja, das. Wow. Ja, super. Macht für mich alles total, total viel Sinn. Danke für den tiefen Einblick. So, jetzt merken wir, du hast ziemlich viel Energie und das führt mich zu den üblichen Abschlussfragen, die alle Interviewgäste hier beantworten dürfen. Du bist ja auch mit Herzblut Unternehmer. Wie schaffst du es, dass du in der Balance bist und dass du dein Energielevel hochhältst?
Für mich ist das Instrument das Laufen, wirklich. Ja. Ich bin passionierter Dauerläufer. Ich bereite mich jetzt gerade wieder auf den Hermannslauf vor. Shoutout nach all in Ostwestfalen, der Lauf des Jahres. Und das ist für mich Ausgleich. Da kriege ich den Kopf frei. Und das weiß meine Familie auch, dass sie mir den Freiraum geben müssen, weil ich dann selbst nach 20, 25 Kilometer Laufen im Grunde mit mehr Energie zurückkomme als davor, weil ich Sachen verarbeitet habe und wieder bereit bin für das, was da kommt. Also ist für mich der wichtigste Outlet.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genauso funktioniere ich auch. Also eine Stunde an der frischen Luft, egal ob in Laufschuhen oder auf dem Rad, und die Gedanken sind sortiert, die Ideen sind wieder da. Das kann ich total gut nachvollziehen. So, das bist du ja selbstständig. Das hat ja Höhen und Tiefen. Was nervt dich an der Selbstständigkeit und was genießt du daran?
Nerven, ich finde die Fragen spannend. Ich glaube mittlerweile so ein bisschen, die steigende Unverbindlichkeit in Kooperationspartnern, potenziellen Kunden, so ein bisschen Unverlässlichkeit. Das ist was, was bei mir im Naturell immer auf Widerstand stößt, weil das immer sowas mit Ineffizienz zu tun hat. Wir haben jetzt Zeit investiert, wir haben da Anknüpfungspunkte und jetzt passiert nichts. Das ist bei einer Verhältnis zwischen Kunden und Dienstleister vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar, auch wenn ich mir da auch öfters mal wünschen würde, ein klares Wort der Absage ist ja genauso cool, alles gut, so ist nichts für uns, Sebastian, oder wir sehen, das menschlich passt nicht, dann alles fein, aber klare Worte, klare Kante, aber auch bei Kooperationspartnern, also Leuten, von denen ich gar nichts will, sondern die einfach mal, wo es ums das Miteinander geht, und man sagt, wir haben da jetzt einen Punkt, lass uns das doch mal zu Ende denken, nervt mich aktuell ein bisschen, so.
Ja, kann ich verstehen.
Und das Positive für mich, das Positive am Unternehmertum, mache ich gerne mal an einem Faktor fest, nämlich, dass bei uns in der Kita die Nummer von mir hinterlegt ist und nicht von meiner Frau. Und wenn das Kita-Handy, wenn mein Handy klingelt mit der Kita-Nummer, habe ich keinen Stress. Weil ich sage, ich kann mir meine Zeit selbst einteilen, Kind ist krank, fahre ich da halt hin und hol's ab. Und das sorgt für enorm viel Ruhe innerhalb der Familie, weil ich sage, dann arbeite ich das halt am Wochenende nach oder heute Abend oder sonst wie. Das ist für mich ein Bild, dass viele, und das sehe ich natürlich auch bei vielen anderen Eltern dann im Kita-Alltag, enormer Stressfaktor ist und wo die sich auch viel drüber aufregen, ne, wir so negativen Gedanken, wo ich sage, kann ich jetzt nichts dran machen, ich fahre jetzt hin, hol das Kind, hab einen schönen Nachmittag mit meinem Sohn oder meiner Tochter.
Ja, genau. Diese Freiheit, diese Flexibilität hättest du ja nicht, wenn du jetzt irgendwo im Schicht arbeiten müsstest an der Maschine oder wenn du als Fernfahrer gerade ganz woanders unterwegs bist. Also diese Flexibilität und Freiheit, die hast du ja tatsächlich, wenn du Unternehmer bist. Ja, du arbeitest vielleicht irgendwann anders auch einen Tacken mehr, aber dafür macht es ja auch Spaß. Aber dafür hast du eben diese Flexibilität. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Unsere Kinder sind ja in ähnlichem Alter. Zwar nicht mehr in der Kita, aber auch aus der Schule wollen die manchmal mit Bauchschmerzen abgeholt werden.
Ja. Und das schafft dann irgendwie Ruhe daheim. Und das ist was ich ehrlicherweise sehr, sehr dankbar für bin und mir das verdeutliche, wo ich eben die negative Seite dahinter gar nicht kenne, weil ich seitdem unsere Kinder in der Kita sind, in der Selbstständigkeit bin und nicht im Angestelltentum. Ja. Aber für meine Frau ist es eine Erleichterung, weil die ist im Angestelltentum und die müsste ihrem Chef sagen und dies und das und jenes. Und dann sage ich, dann ruft die bei mich an. Also alles.
Ja, total plausibel. Ja. Und abschließend, hast du noch eine Buchempfehlung für unsere Hörer?
Ja, auf jeden Fall. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist Wer hat den Ball? Von Thomas Fritzsche. Buch zum Thema Führung. Sehr eingängig geschrieben. Wer will, kann das in 1-2 Tagen durchlesen. Heißt nicht, dass es irgendwie nicht Tiefgang hat, aber es ist echt gut geschrieben. Kann ich jedem nur ans Herz legen.
Ja, vielen Dank dafür. Kommt auch auf meine Leseliste. Klingt, wer hat den Ball? Ja, das ist, ohne dass ich es gelesen habe, das ist ja immer das Thema. Wer hat den Hut auf? Wer macht was bis wann? Und dann bist du nämlich bei dem Thema Verbindlichkeit. Wer kümmert sich und nicht, man müsste mal, ne? Wir müssten, wir sollten, sondern nee, dann bist du auch verbindlich, wenn er das geklärt hat, wer den Ball hat. Ja, super. Vielen Dank, lieber Sebastian. Danke für die Einblicke ins Franchising. Ich denke, das ist für unsere Hörer super spannend gewesen. Und ja, für alle, die Interesse an Sebastians Engagement und seinen Dienstleistungen haben, ich verlinke seine Webseite auch nochmal in den Shownotes und damit ihr ihn dann nachher gut finden könnt.
Vielen, vielen Dank.
Ja, diesem Loblied auf die Familienfreundlichkeit des Unternehmertums möchte ich auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich möchte nur nochmal festhalten, was mir gar nicht so bewusst war, bevor ich mich mit Franchise auseinandergesetzt habe. Das Zitat von Sebastian am Anfang, gemeinsam erreicht man mehr. Das finde ich ist ein super Slogan, der hoffentlich nicht nur für Franchise-Systeme passt, sondern wo wir Unternehmer auch zusammen vielleicht manchmal mehr erreichen können. Und wie gesagt, ich fand, Sebastian hat das sehr anschaulich und gleichzeitig mit viel Details rübergebracht, wo die Stärken und Schwächen von Franchise-Systemen liegen und warum das vielleicht auch gute Alternativen sein können, anstatt sich solo selbstständig zu machen. Und eine Sache, die bei mir auch hängen bleibt, ist, dass potenzielle Nachfolger ja gewisse Fähigkeiten mitbringen müssen. Das predige ich hier immer. Aber das Gleiche gilt ja auch für potenzielle Franchise-Nehmer, Franchise-Partner. Das hat Sebastian ja ganz schön beschrieben, dass man Bock haben muss und dass man idealerweise auch ein bisschen ein Menschenfänger ist, weil es hat halt viel mit Menschen zu tun, wenn ich ein Unternehmen und seine Mitarbeiter führe. Ja, also ich fand viele Dinge drin, die ich auch hier in der Nachfolgeschmiede immer wieder predige. Wenn du dich für Sebastians Dienstleistungen interessierst, dann schau einmal in die Shownotes, da habe ich seine Webseite verlinkt. Und solltest du Unterstützung in Sachen Nachfolgebegleitung brauchen, du weißt, wo du mich findest, www.nachfolgeschmiede.de. Und ansonsten freue ich mich wie immer über 5 Sterne in deinem Podcast-Player. Mach's gut, dir noch eine erfolgreiche Woche. Ciao.